und im Podcast Bonustrack, der genau jetzt beginnt, hören Sie noch ein Outtake des letzten Interviews mit Professor Jutta Limbach, Vorsitzende des Medienrates, und Dr. Hans Hege, Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Danach, das ist ja immer das Schöne auch bei den Medientagen, es wird ja nicht nur diskutiert und es werden Vorträge gehalten, sondern es präsentieren sich auch Gerätehersteller. Und da bin ich mal in ein bayerisches Automobil gestiegen und habe mir vom Fraunhofer Institut den gegenwärtigen Stand der Surround-Technik erklären lassen. Und anschließend, wie schon auch in der Live-Sendung angekündigt, der komplette Vortrag von Matthias Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer AG. Doch zuerst noch das aus Zeitgründen rausgeschnittene des Interviews in der Medienanstalt.
Wenn Sie sich mal das Tableau der Entscheidung ansehen, dann ist es doch wirklich erstaunlich, wie ausgewogen das ist. Wir haben also sowohl andere Länder wie die Briten froh gemacht. Wir haben das türkisch-deutsche Radio bedient, also ja auch ein Radio, das eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit der immer so wild geforderten Integration spielt. Und dann Teddy, das Kinderradio. Ich denke, dass Berlin, das sollte man auch berücksichtigen, auch insofern ein sehr experimentierfreudiger Standort ist. Und der spielt sich auch in dieser Medienszene wieder. Als wir also hier in Berlin-Brandenburg ein Kinderradio haben und auch die Musikfarbe Jazz, die wir unbedingt beibehalten wollten.
Auch der Lokalfunk wurde bedacht mit Frequenzen. Radio Potsdam GmbH in Gründung. Was ist das?
Also wir haben ja ein erfolgreiches Modell in Cottbus. Also Lokalradio, was viele für ganz unmöglich hielten, dass jemand in der Region für Cottbus mit wirtschaftsschwach, mit gar nicht so vielen Einwohner wie in westdeutschen Ballungsräumen.
Das mit starker öffentlich-rechtlicher Konkurrenz, muss man
auch
sagen.
Mit starker öffentlich-rechtlicher Konkurrenz, und auch die privaten Sender im Übrigen machen ja auch Programme in Cottbus. Also die großen Berliner Sender sind ja dort schon vertreten. Trotzdem ist dort ein erfolgreiches Lokalradio mit einem neuen Modell, mit niedrigen Kosten, dann schon ganz erfolgreich. Und die haben sie jetzt auch beworben um Potsdam und Frankfurt. Also die zwei, wo es natürlich Synergien gibt, aber es sollen voneinander unabhängige Programme sein, also für Potsdam Lokalradio, für Frankfurt oder Lokalradio, und die haben wir berücksichtigt.
Es bleibt noch eine Position offen, perspektivisch gesehen. Die französischen Traditionen gehen ja auch auf die alliierte Besetzung Berlins zurück. Die BBC rückt aus Kostengründen ab, aber auch von Frankreich hat man so das Gefühl, dass ihre Auslandsambitionen eher zurückgehen. Und die Entscheidung steht ja sicherlich auch bald an, da nochmal zu gucken, ob hier das französische Engagement in der Stadt Berlin nicht neu bewertet werden muss. Wie sieht's da aus, Herr Hege?
Die Entscheidung wird 2012 vermutlich dann zu treffen sein. Bis dahin ist die Frequenz ja verlängert worden. Wir haben auch ja eine amerikanische Lösung gefunden, National Public Radio. Immer bei allen Fällen ist natürlich die Internetentwicklung irgendwann zu berücksichtigen. Auch sagen wir, der Kostendruck, der auf die Sender in ihren Heimatländern ausgeübt wird, weil dort gesagt wird, wie BBC, warum habt ihr denn noch eine Frequenz in Berlin? Die hatte früher eine größere Bedeutung für die BBC, als sie sie heute hat. Trotzdem ist es der älteste Sender, den wir in Berlin haben. Und hat eine lange Tradition. Also es wird einmal eine nicht ganz einfache Abwägung, aber nicht jetzt, sondern in 2 Jahren.
Soweit also das nicht gesendete Material des Interviews mit Professor Jutta Limbach, Vorsitzende des Medienrates der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, und Dr. Hans Hege, Direktor der Medienanstalt. Jetzt also Tür auf und hinein in das Auto eines bayerischen Automobilherstellers. Das ist vielleicht nicht das Interessante, sondern eher, dass dort Ampeg Surround angeboten wurde. Warum und wie das funktioniert, hören wir jetzt.
Mein Name ist Sabine Beck, ich bin vom Fraunhofer IES in Erlangen. Und ich arbeite in der Audio- und Multimedia-Abteilung und bin zuständig für PR und Marketing, speziell für unsere Messen weltweit. Also was wir hier zeigen, ist DAB Surround im Auto. Das heißt, Sie können hier im Auto Surround hören und das auf jedem Sitz. Die Stücke hier sind mit Ampeg Surround kodiert, das heißt, Sie hören Songs bei Stereo-Bitraten, aber trotzdem in CD-Qualität, also ganz natürlich.
Und aus welcher Quelle speist sich das? Kommt das irgendwie aus der Luft oder muss man das mitbringen?
Also Sie brauchen 5.1 Surround-Content und DAB, jetzt hier in diesem Anwendungsbeispiel, muss natürlich schon in Deutschland dann etabliert sein, damit Sie es nutzen können über DAB. Aber Voraussetzung ist natürlich, dass die Stücke, die Sie haben, mit MPEG Surround kodiert werden.
Also man könnte sich auch auf dem USB-Stick selber was mitbringen. Also das ist auch so vorgesehen, dass das nicht nur über Radio geht oder über andere Streams, die von außen zugeführt werden, sondern man kann auch sich selbst was mitbringen.
Das ist richtig. Also Sie könnten auch ein iPod im Auto anstöpseln und könnten dann auch über Ihren iPod die Songs hören, die Sie möchten und trotzdem den Surround-Klang genießen. So, und jetzt hören wir mal ein Beispiel.
Come on, Bill, follow me. Oh, how exciting. It's really dark in here. Hello. Hello. Grizzlies.
Hello, I'm Bobby McFerrin.
Are you interested in nature and radio?
We have a vacant...
dass das Fraunhofer-Institut schon seit langem daran arbeitet, auch sowas in Wohnzimmern zu integrieren. Ich weiß nicht, Stichwort hinter der Tapete oder so, dass man das also nicht als Lautsprechersystem wahrnimmt, sondern den Raumklang durch viele kleine Mini-Lautsprecher erzeugt. Ist das sozusagen eine Audio-Anwendung für das Auto auf Basis dieses Prinzips, dass man es versucht, mit mehreren Lautsprechern so zu generieren? Oder ist das so eine Eigenentwicklung jetzt?
Also das, was Sie jetzt angesprochen haben mit den kleinen Boxen, das macht ein anderes Fraunhofer-Institut.
So,
das ist das Fraunhofer IDMT. Die Boxen, die wir hier verwenden, das sind ganz konventionelle Boxen, die serienmäßig in das Auto eingebaut sind. Aber natürlich haben sie noch viel mehr Anwendungsmöglichkeiten, wie sie MPEG Surround nutzen können. Da ist das Auto nur ein Beispiel. Das ist jetzt speziell die Anwendung eben für den Automotive-Bereich. Es sind natürlich auch für den Heimbereich denkbar. Es ist zum Beispiel auch denkbar, wenn man mobil unterwegs ist, mit seinem iPhone beispielsweise, denn man kann MPEG Surround auch über einen binauralen Mode empfangen. Das heißt, mit ganz konventionellen Kopfhörern haben Sie, auch wenn Sie mobil unterwegs sind, die Möglichkeit, Surround zu hören.
Das passiert durch Frequenzauslöschung und Verstärkung mit Phasenverdrehung oder wie muss man sich das vorstellen?
Das hat mit Psychoakustik zu tun, und zwar ist es so, das nennt sich Head-Related Transfer Functions. Das heißt, es wird entsprechend berechnet. Also das wird in einem Raum beispielsweise nachgestellt, in einem Raum wird ein Kopf hingestellt und im Endeffekt wird dann nachberechnet, wie lange es dauert, bis ein bestimmter Klang oder diese Schallwellen auf das Ohr trifft und auch an welche Stelle.
Also eine Weiterentwicklung des alten Kunstkopfes aus der analogen Zeit, wenn man so will. Kann man das so sagen?
Jein. Jein.
Jetzt nochmal zu der Autoanwendung. Sie sagten, DAB könnte das schaffen. Gibt es möglicherweise, falls dieses System sich dann doch irgendwann durchsetzen sollte, tatsächlich im Auto dafür einen Bedarf, weil die Fahrgeräusche, gut, wir sitzen gerade in einem BMW, da mag das anders sein, aber in der Regel Wind und Motor überdecken doch den auch von Medienpolitikern seiner Zeit, so vor 15 Jahren gepriesenen Mehrwert von DAB, der damals nur im Klang gesehen wurde. Mhm. Dass man sagte, das klingt besser als UKW. Aber dieser, im AB-Vergleich mag das stimmen, aber im normalen Fahralltag, glaube ich, verschwimmt dieser Eindruck, dass man hier etwas besser hört als möglicherweise durch Stereo, ganz normal im UKW-Bereich.
Hm. Naja, es ist ein großes Diskussionsthema und wird ja auch immer wieder diskutiert. Ist natürlich die Frage, wie man mit FM dann weitermachen würde, wenn man nicht was anderes wie DAB oder DRM etabliert. Denn im FM gibt es keine Frequenzen mehr. Und mit DAB hat man jetzt mal ganz abgesehen vom Klang die Möglichkeit, dass man eben auch mehrere Sparten bedient, dass man auch Nischen bedienen kann und dass man ein viel größeres Feld oder einen viel größeren Bereich hat, wo man Musik auswählen kann.
Wäre es denn vorstellbar, also wie gesagt, wenn es einen anderen digitalen Standard gibt, und es gibt ja praktisch einen, nämlich das Webradio über einen normalen Internetstream, ist ja auch digital, dass man hier über irgendeine mobile Internettechnologie das in den Fahrzeugraum hineinspielt und dann auch diese Vorteile genießen kann?
Ist schwierig, weil sich im Endeffekt immer wieder ein Access Point irgendwo befinden muss. Und dann hat man eigentlich ständig Störungen, weil man kann halt jetzt noch nicht garantieren, dass man wirklich komplett überall WLAN-Access Points hat. Und demnach ist natürlich dann das Signal sehr unstabil. Und bei LTE und UMTS ist es so, dass einfach die Anzahl der Zuhörer oder der User begrenzt ist. Also wenn Sie, weiß ich nicht, 30.000 User haben, die über LTE oder UMTS was hören wollen, dann bricht irgendwann das Netz zusammen.
Es gibt Versuche im Norden Brandenburgs, über Fernsehfrequenzen das Internet auszustrahlen. Über ein kleines Kästchen, so groß wie eine Zigarettenschachtel, kann man das dann im Umkreis, was weiß ich, von 50 bis 100 Kilometern empfangen. Das sind jetzt alles noch Tests. Aber das wäre ja auch eine Möglichkeit, sozusagen im Broadcast-Prinzip das Internet zu den Leuten zu bringen, auch ins Auto. Die Frage ist, nehmen wir mal an, das wäre theoretisch machbar. Welchen Mindeststandard braucht man eigentlich, um diesen MPEG Surround Sound übertragen zu können? Also wie sind die, MPEG heißt ja schon datenreduziert, was ist denn das Mindeste, was man haben muss, damit das gut klingt?
Also ich sag mal, 96 Kilobit klingen schon gut.
Klingt schon gut, das ist erstaunlich, also weil normalerweise...
Also die Stücke hier, die sind bei 96 Kilobit kodiert worden.
Und zum Abschluss die für mich eigentlich wichtigste Rede dieser Medientage in München, gehalten von Matthias Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer AG, in voller Länge.
Verehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrter Herr Professor Ring, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben hier zu den Münchner Medientagen. Das Thema ist sehr gut gewählt, Werte der Medien in der digitalen Welt. Das meint die inneren Werte, inhaltlichen Werte, ideellen Werte. Genauso wie die materiellen Werte, den Wert, vielleicht auch den Preis der Medien. Und das Ganze erinnert mich an eine Geschichte von einem Ministerpräsidenten eines großen deutschen Bundeslandes. Herr Seehofer, Sie sind ausdrücklich nicht gemeint. Aber der Ministerpräsident sucht für seine Flugbereitschaft einen neuen Piloten. Und natürlich muss dieser Pilot ganz besonders klug und smart sein. Und deswegen entschließt man sich, dass dieser Pilot eine Zusatzqualifikation braucht. Er muss also neben der Piloten Ausbildung auch einen anderen Beruf ausgeübt haben. Und am Ende eines großen Bewerbungsprozesses, an dem viele hundert Bewerber aus ganz Deutschland teilnehmen, qualifizieren sich drei Kandidaten aus drei Branchen. Der eine hat früher als Zeitungsverleger gearbeitet, der andere ist in einer leitenden Position bei einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt tätig und der dritte ist ein Manager eines Online-Unternehmens, sagen wir mal einer Suchmaschine. So, und man entschließt sich also jedem dieser Finalisten zum Abschluss, bevor die Entscheidung fällt, die drei gleichen Fragen zu stellen. Und der Ministerpräsident beginnt mit dem Zeitungsverleger und fragt ihn, wie viele Flugstunden haben Sie? Und der Zeitungsverleger sagt, 1.000 Flugstunden. Sagt er, aha, 1.000 Flugstunden, gut. Und was wollen Sie mit dem Geld machen? Und da sagt der Verleger, ja, also ein Drittel für mich, ein Drittel für meine Frau und ein Drittel auf die hohe Kante. Gut, denkt der Ministerpräsident, solider Mann. Fragt als nächstes den Menschen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, wie viele Flugstunden haben Sie? Sagt er, ja, 500 Flugstunden. Okay, und wie viel wollen Sie verdienen? Sagt er, also 200.000 Euro müssen schon sein. Aha, nur 500 Flugstunden und trotzdem 200.000 Euro. Gut, und was wollen Sie mit dem Geld machen? Sagt er, ja, also ein Drittel für mich, ein Drittel für meine Freundin und ein Drittel in Aktien. Gut, okay. Zum Schluss kommt der Online-Manager und der Ministerpräsident fragt, wie viele Flugstunden haben Sie? Sagt er, 5 Flugstunden. Wie bitte, 5 Flugstunden? Und was wollen Sie verdienen? Ja, sagt er, also 300.000 Euro müssen es mindestens sein. Wie bitte, 5 Flugstunden, 300.000 Euro und was wollen Sie mit dem Geld machen? Sagt er, ist doch ganz einfach. Ein Drittel für dich, ein Drittel für mich und für den Rest lassen wir den Verleger fliegen. Meine Damen und Herren, während Sie jetzt über den tieferen Sinn dieser Anekdote nachdenken, möchte ich der Branche ein wenig Zuversicht geben. Wir befinden uns am Beginn einer großen Evolution und Revolution und Veränderung der Digitalisierung. Ich bin fest davon überzeugt, die vier wichtigsten Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte sind die Entwicklung der Sprache, der Schrift, der Druckkunst und der Digitalisierung. Es ist nicht das Rad oder das Auto oder gar das Schießpulver oder die Pistole. Nein, die Sprache war zuerst das, was überhaupt menschliches Bewusstsein und menschliche Zivilisation ermöglicht hat. Die Schrift hat es erst ermöglicht, Wissen weiterzugeben. Die Druckkunst hat es ermöglicht, Wissen, Zivilisation, kulturelle Erfahrungen einem Massenpublikum zukommen zu lassen. Und die Digitalisierung, an deren Beginn wir jetzt stehen, wir wissen es noch gar nicht genau, was die Errungenschaften der Digitalisierung sein werden. Wir ahnen aber, dass es gravierende Veränderungen sein werden, dass es in vielen Bereichen des Lebens neue Formen der Kommunikation und auch durchaus neue Formen zivilisatorischer Entwicklungen hervorbringen wird. Eine großartige Sache und für uns alle, die wir in der Medienbranche arbeiten, eigentlich ein großes Geschenk, am Beginn einer so historischen Entwicklung arbeiten zu können, diese Entwicklung mitgestalten zu können und von dieser Entwicklung profitieren zu können. Denn ich bin sicher, dass wir mit dieser Entwicklung der Digitalisierung für unsere Branche, für das, was wir tun, für ein inhaltegebundenes Geschäft wesentlich mehr Chancen als Risiken haben. Dennoch, viele Vertreter der analogen Medien aus dem Free-TV, aber vor allen Dingen aus der Zeitungs- und Zeitschriftenverlagsbranche haben einen gewissen Hang zum Masochismus und sprechen gerne schlecht über die eigene Branche und die Zukunftsaussichten der eigenen Branche. Sicher sind viele Sorgen auch berechtigt. Aber ich glaube doch, dass wir, wenn wir uns zurückerinnern, vor 400 Jahren ist die Zeitung entstanden, die begann auch mit einer Krise, als Johann Carolus in Straßburg die erste Zeitung gründete, begann es gleich mit einer Urheberrechtskrise. Er beklagte sich über die Kopisten und trotzdem ist ja irgendwie noch was draus geworden aus der Zeitung. Also wir haben vielleicht mehr Grund, optimistisch zu sein, trotz der Auflagenschrumpfung und trotz der rückläufigen Anzeigenerlöse, trotz der Tatsache, dass in Amerika mittlerweile ganze Regionen ohne regionale Tageszeitung sind. Und ich finde auch gerade trotz der Prognose, die gestern von PwC getroffen worden ist, dass im Jahr 2011 schon in Deutschland die Online-Werbung Fernsehen und Zeitungswerbung überholen wird. Wir wissen alle nicht, ob es eintrifft. Vielleicht ist es noch nicht 2011, sondern erst 2012 oder 2013. Aber der Trend scheint ziemlich klar und unaufhaltsam. Und die Frage ist das eigentlich eine schlechte Nachricht? Oder ist es vielleicht sogar eine gute Nachricht? Wenn wir uns andere Branchen angucken, dann gibt es zumindest eine gewisse Orientierung, dass man, wenn man es richtig macht, auch von solchen Entwicklungen profitieren kann. Die amerikanischen Filmstudios, die vor 20 Jahren das Aufkommen der Videokassette und dann das Aufkommen der DVD mit großer Skepsis gesehen haben, gesagt haben, das wird das Ende des Kinos sein. Die Leute werden nicht mehr ins Kino gehen, damit wird es auch keine großen Filmproduktionen mehr geben können. Diese Filmstudios sind heute pleite oder übernommen worden. Die Filmstudios, die gesagt haben, Moment, die Leute werden immer noch ins Kino gehen, große Filme, interessante, fiktionale Stoffe werden immer noch ein Massenpublikum erreichen. Lass uns neue Vertriebskanäle erschließen, lass uns selber die DVD als neuen Vertriebskanal, als neues zusätzliches Geschäft erobern. Diese Studios haben heute doppelt so hohe, dreifach so hohe Umsätze und Ergebnisse. Und ein anderes Beispiel ist Nintendo. Nintendo, Sie wissen, Game Boy und Wii. Was würden Sie schätzen, wie alt die Firma Nintendo ist? Also, weiß nicht, viele sagen so 10, 20 Jahre, 30 Jahre, 120 Jahre. Die Firma Nintendo ist 120 Jahre alt und die Firma Nintendo hat über Jahrzehnte erfolgreich das Geschäft des Spielkartenbedruckens betrieben. Nintendo hat Spielkarten produziert. Und dann kam irgendwann das Computerspiel, die Digitalisierung, und Nintendo fragte sich, was ist jetzt eigentlich unser Geschäft? Ist das Geschäft Bedrucken von Karten oder ist das Geschäft Spielen und Unterhaltung? Sie haben sich für Letzteres entschieden, sie haben den Game Boy erfunden, Sie haben die Wii erfunden mit Marktanteilen von 40 beim Game Boy 75% zeitweise. Ein Riesenerfolg, ein Weltunternehmen, das aus der Digitalisierung heraus profitiert hat. Ich glaube, ähnlich kann es auch unserer Branche, kann es auch den Inhalteproduzenten aus der analogen Welt gehen, wenn wir unser Geschäft als ein kombiniertes Reichweitengeschäft verstehen. Wenn wir nicht sagen, wir verteidigen den einen Vertriebskanal gegen den anderen, wir eröffnen eine Front analoges Fernsehen gegen digitale Angebote, Printmedien gegen Online-Medien, sondern wenn wir sagen, unser Geschäft ist, markengebundene Inhalte für verschiedene Zielgruppen zu erstellen und diese erfolgreich zu vermarkten. Und wenn wir das tun und tatsächlich auf diese neuen Vertriebskanäle, die hinzukommen, setzen und das als kombinierte Entwicklung einer Marke und ihrer Reichweite sehen, dann glaube ich, wird es ganz konkret, dass das, was vor uns liegt, eigentlich Wachstum bedeutet. Denn ich bin sicher, und wir sehen es ja ganz konkret, dass die Zuwächse im digitalen Bereich weit größer sind als die Rückgänge im Printgeschäft oder in den traditionellen Medien. Die traditionellen Medien, egal ob das Free-TV ist, das schon strukturell totgesagt wurde, egal ob das Zeitungen und Zeitschriften sind, die ja schon mehrfach totgesagt wurden, Bill Gates hat es ja mal fürs Jahr 2000 prognostiziert, sie leben immer noch, viele erwirtschaften immer noch außergewöhnlich hohe, fast sittenwidrige Margen. Und insofern, glaube ich, leiden wir immer noch auf hohem Niveau. Und wir sollten ganz klar sagen, Print, analoge Medien werden länger erfolgreich sein als geglaubt. Aber die Online-Entwicklung, die digitalen Kanäle, die hinzukommen, werden schneller erfolgreich, auch schneller profitabel sein können, als wir geglaubt haben. Und dann helfen uns natürlich Entscheidungen wie die der ABC, das ist sozusagen die amerikanische IVW, die gerade entschieden hat, dass in Amerika demnächst eine Cross-Media-Reichweite eingeführt wird. Das heißt, die Reichweite einer Marke aus Print und Online wird kombiniert ausgewiesen. Und wenn das nicht ein Ansporn ist, mit diesen kombinierten neuen Reichweiten auch Erfolgsgeschichten zu erzählen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich finde auch, dass vor allen Dingen das, was über die neuen mobilen Geräte auf uns zukommt, eine riesige Chance für unser Geschäft ist. Das mobile Geschäft, sozusagen all das, was sich aus dem Handy heraus entwickelt, ist für unser Geschäft eine großartige Chance. Die Wachstumsraten sind enorm, wenn wir uns vor Augen führen, dass schon heute weltweit 60% der Menschen ein Handy besitzen, dass es heute schon mehr Handyanschlüsse gibt als Festnetzanschlüsse, dass man davon ausgeht, dass bis zum Jahr 2013 auf der Welt 2 Milliarden internetfähige Smartphones aktiv sein werden, was in etwa der Anzahl von Online-Anschlüssen heute entspricht. Wenn wir davon ausgehen, dass eine Prognose, die für das Jahr 2014 ein Umsatzvolumen im Bereich der mobilen Dienste, der mobilen Services prognostiziert von 94 Milliarden US-Dollar, dann zeigt das doch ein enormes Potenzial und dann zeigt das, dass wir auf diese Geräte, auf diese mobilen Geräte setzen sollten. Ich bin fest davon überzeugt, dass das, was sich über die Smartphones entwickelt und das, was jetzt über die Tablet-PCs hinzukommt, eine riesige Chance für uns ist, weil hier die tatsächliche Lese- oder Sehgewohnheit bedient wird, die in unserem traditionellen Geschäft erfolgsentscheidend war. Wir leben eben nicht von einer Arbeitssituation. Wir leben nicht von einer Situation, in der sich jemand nach vorne lehnt, auf einer Tastatur und einem Bildschirm arbeitet, um sich Inhalte zu erschließen, Unterhaltungsinhalte oder Informationsinhalte, sondern wir leben davon, dass sich die Menschen zurücklehnen in einer entspannten Situation, etwas anschauen oder etwas lesen, etwas blättern. Das können Sie nun auf diesen Geräten. Sie können das in einer hoch aufgelösten Bildqualität. Sie können das mit einer extrem einfachen Bedienbarkeit der Geräte. Sie können das auch mit einem einfachen Bezahlmechanismus, der es erlaubt, für Angebote, die man haben will, auch zu bezahlen. Und das Ganze tun Sie in einem Umfeld oder mit Geräten, die auch eine emotionale Anziehungskraft haben, die die Menschen auf ganz irrationale Weise faszinieren, weil sie sie schön finden, weil sie sie reizvoll finden, weil sie sie haben wollen, weil sie sie anfassen wollen, weil sie dieses Blättern auf diesen Geräten schön finden. Und Emotionen sollte man nie unterschätzen. Ich glaube also tatsächlich, dass diese Geräte eine riesige Chance sind. Hier ist natürlich das iPad von Apple das Vorreitergerät, aber es ist ja nur ein Beginn. Ich glaube, wenn wir uns das iPad heute angucken, dann müssen wir das ungefähr vergleichen mit dem Handy, dem Mobiltelefon des Jahres 1995. Das war so schwer, dass sie es kaum vom Boden aufheben konnten. Mit Einstecken in die Westentasche war da nichts. So ungefähr ist das iPad heute zu sehen. Und wie das iPad in 10 oder 15 Jahren aussieht, wie diese neuen Lesegeräte aussehen werden, wir wissen es nicht. Vielleicht gibt es Folien zum Ausrollen. Vielleicht kann man die Sachen falten wie so ein Stück Papier und einfach einstecken. Vielleicht werden wir demnächst auch unsere Wände zu Hause tapezieren, im Büro oder im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer, tapezieren mit elektronischen Bildschirmen, auf denen wir E-Mails lesen, Fernsehen gucken und Zeitungen und Zeitschriften lesen. Wir wissen nicht genau, wohin die Technologie sich entwickelt, aber eines wissen wir sicher, wir stehen erst am Anfang und es ist eine neue Ära der Technologie eingeleitet worden, die für unser Geschäft extrem vorteilhaft ist. Und das Schöne ist, es wird Wettbewerb entstehen. Wir müssen uns ja, das habe ich immer gesagt, zum ersten Mal am 1. April in New York, wir müssen uns natürlich von der Dominanz eines Players befreien. Es kann nicht sein, dass ein Anbieter die Konditionen diktiert, die Marge, die er behält, diktiert, dass er den Kundenzugang dominiert und dass er vielleicht sogar auch noch verlegerische, inhaltliche Kontrolle übernimmt. Das ist völlig inakzeptabel. Ich mache mir aber überhaupt keine Sorgen. Der Wettbewerb wird es richten. Der Wettbewerb verschiedener Anbieter wird dazu führen, dass wir viel bessere Möglichkeiten haben, über Konditionen zu sprechen und dass auch der Kundenzugang und ohnehin so etwas wie eine inhaltliche Hoheit überhaupt nicht mehr zukunftsfähig ist. Das wird sich keiner dauerhaft leisten können und insofern können wir uns sehr auf eine möglichst hohe Zahl von Anbietern dieser Tablet-PCs und der Smartphones freuen. In der Summe dieser Entwicklungen, crossmediale Reichweiten, neue Vertriebskanäle, wunderbare neue Gerätegenerationen mit riesigem Wachstumspotenzial und hohem Mehrwert, hoher Nutzerfreundlichkeit für die Menschen, glaube ich, dass die Bedingungen für die Entwicklung unseres Geschäftes, markengebundener Inhalte, großartig sind. Wir haben wirklich jeden Grund zum Zukunftsoptimismus, wenn ein paar wenige Voraussetzungen geschaffen werden oder Gefahren aus dem Weg geräumt werden. Und ich will ganz kurz skizzieren, welche beiden Hauptgefahren ich meine. Die eine Gefahr ist die Gratiskultur. Und da muss man ganz klar sagen, an diesem Problem sind wir, die Inhalteanbieter, maßgeblich mit Schuld. Denn wir haben das 15 Jahre lang betrieben. Wir haben 15 Jahre lang gedacht, naja, ist so ein bisschen online, ein bisschen Marketing noch zusätzlich und das bieten wir alles mal kostenlos und zusätzlich an. Nun stellen die Inhalteanbieter weltweit fest, das ist nicht eine nette Marketingmaßnahme, sondern das ist der Vertriebskanal der Zukunft. Dort findet das Wachstum statt und die Leute haben sich aber 15 Jahre lang daran gewöhnt, dass alles kostenlos ist. Das zu ändern wird schwer sein, aber nicht unmöglich. In vielen kleinen Schritten und vor allen Dingen setze ich dabei auf die mobilen Geräte. Denn auf den mobilen Geräten ist es ja so, dass die Menschen heute schon daran gewöhnt sind, dass alles, was sie tun, etwas kostet. Ein Telefonat kostet etwas, ein SMS kostet etwas, ein MMS kostet etwas und eine App kostet etwas. Hier ist also eine Bezahlgewohnheit etabliert, die wir nur beibehalten müssen und die wir vor allen Dingen mit attraktiven Angeboten, mit Inhalten, die die Menschen wirklich haben wollen, am Leben erhalten müssen. Also auch hier sind wieder die mobilen Geräte unsere große Chance. Aber natürlich braucht es neben den attraktiven Angeboten, die wir machen müssen, und da muss uns kein Politiker und niemand bei helfen, das müssen wir, die Inhalteanbieter, selber tun. Wir brauchen neben diesen attraktiven Angeboten und einfachen und klaren Bezahlmechanismen natürlich auch eine rechtliche Grundlage. Und hier glaube ich schon, dass ein Leistungsschutzrecht zwar nur ein Baustein ist, aber natürlich ein wesentlicher Baustein. In der analogen Welt haben wir das nicht gebraucht. Zeitungen oder Zeitschriften, die wurden vielleicht einmal kopiert. Wenn ein Unternehmen einen Pressespiegel hatte, dann haben sie für das Abo bezahlt und haben auch für die Vervielfältigung bezahlt. Das war ein geregelter und, was die Vervielfältigung betrifft, harmloser Markt. In der digitalen Welt ist die Sache komplett anders. Deswegen stellt sich in der digitalen Welt nun auch für die Verlage das Thema Leistungsschutzrecht und sie haben einen Anspruch darauf, genau wie das andere Branchen, die Musikbranche oder die Filmbranche, schon längst haben. Es ist dort eine absolute Selbstverständlichkeit. Und dieses Leistungsschutzrecht bedeutet nicht irgendeine Art von Zwangsabgabe, sondern es bedeutet schlichtweg nur, dass derjenige, der digital Inhalte haben möchte, für diese Rechte sozusagen im Sinne einer Lizenzvereinbarung auch zu bezahlen hat. Das ist nichts anderes als das, was die GEMA tut. Ich muss sagen, dass es mich mit großer Überraschung erfüllt, dass ausgerechnet der BDI, den ich immer für ein Hort ordnungspolitisch klarer Vorstellungen und marktwirtschaftliche Grundüberzeugungen gehalten habe, dass ausgerechnet der BDI sich öffentlich so leidenschaftlich gegen das Thema Leistungsschutzrecht positioniert hat. Ich wundere mich, denn ich meine, es wäre ja so, als wenn jetzt alle Medienverbände zusammen morgen eine Pressemitteilung rausgeben würden nach dem Motto, freie Fahrt für freie Bürger, ab morgen kostenlos tanken. Also wir wollen alle Benzin kostenlos haben. Klar, es ist schöner, es kostenlos zu bekommen, aber mit dem Grundprinzip von Eigentum verträgt es sich eigentlich nicht. Und deswegen können wir eigentlich nur verwundert auf diese Position schauen und denken, dass es sich um ein Missverständnis handeln muss. Es geht ja nicht, wie behauptet, um eine GEZ, die hier eingeführt werden soll, sondern wenn wir das vergleichen wollen, geht es allenfalls um eine GEMA. Es geht also um einen völlig freiwilligen Akt. Nur derjenige, der Inhalte haben möchte, der Inhalte nutzt, der soll bitteschön auch dafür bezahlen. Mehr ist nicht gefordert. Und insofern möchte ich einfach unterstellen und hoffen, dass es sich hier um ein Missverständnis handelt, dass wir vielleicht noch nicht gut genug erklärt haben, um was es geht und dass wir da schnell auch mit dem BDI eine gewisse Einigung erzielen können über dieses Thema. Und das zweite große Sorgenthema in diesem Kontext, was besprochen werden und gelöst werden muss, ist die Wettbewerbsverzerrung bei der Digitalisierung durch das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Herr Schächter, Sie haben neulich in einem Interview gesagt, dass Sie dieses Rede von der Wettbewerbsverzerrung nervt. Ich fürchte, Herr Schächter, ich muss Sie heute noch einmal nerven, weil es doch angesichts der Bedeutung, die das Ganze hat, wichtig ist, dass wir hier eine Lösung finden. Und ich möchte ganz klar sagen, dass ich eine wirklich konstruktive Lösung, eine echte Lösung suche und nicht eine Polemik, einen andauernden Streit, in dem beide Seiten überziehen. Wir sollten uns zuallererst darüber verständigen, ob wir am öffentlich-rechtlichen System, am dualen System in Deutschland festhalten wollen. Und das kann ich nur dringend empfehlen. Ich glaube, es gibt keine Fernsehlandschaft der Welt, die eine so hohe inhaltliche Vielfalt und Qualität bietet wie die deutsche. Ich glaube, dass wir darauf noch viel stolzer sein könnten im internationalen Vergleich, als wir das sind. Und ich glaube, dass dazu natürlich der lebendige Wettbewerb mit den privaten Anbietern beiträgt, aber ganz wesentlich doch auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit einem über Jahrzehnte gepflegten, hier und da etwas auf Abwege geratenen, aber in Summe doch überzeugenden Qualitätsverständnis hierzu beiträgt. Ich glaube also, dass das duale System in Deutschland eine Berechtigung hat, dass es erhalten werden sollte und dass wir uns alle dazu bekennen sollten. Das ist eine erste ganz wichtige Voraussetzung. Zweitens müssen wir natürlich als Vertreter der aus dem Printgeschäft kommenden Verlage einräumen, dass es denklogisch ein bisschen schwierig ist, wenn wir einerseits sagen, die Digitalisierung ist unsere Zukunft, das mobile Internet, das ist es, worauf es ankommt und nur wer sich erfolgreich transformiert, wird überleben. Und gleichzeitig sagen wir, aber die Öffentlich-Rechtlichen, die dürfen das nicht. Eine schwer haltbare Position. Wir müssen also den Öffentlich-Rechtlichen genauso die Chance zur Digitalisierung einräumen, wie wir sie selber nutzen wollen. Und der Versuch, das dann durch 3-Stufentests und durch inhaltliche Einschränkungen zu lösen, ich habe von Anfang an wenig Sympathie dafür gehabt und ich finde, wir sehen ja im Moment auch, dass es nicht sehr überzeugend funktioniert. Der Ansatz inhaltlicher Einschränkungen widerspricht meinem Freiheitsverständnis und ich glaube, er wird auch in der Realität nicht funktionieren. Auf der anderen Seite haben wir eine Situation, und auch das muss klar gesehen werden, dass die Öffentlich-Rechtlichen mit einem Budget von 8,5 Milliarden, natürlich übrigens längst ein Pay-TV-Modell in Deutschland etabliert haben. Es ist übrigens interessant, warum Pay-TV bei uns in Deutschland so schwierig ist. Also da sind ja mittlerweile 2 bis 3 Milliarden, sagen wir es mal höflich, investiert worden. Und warum das nicht funktioniert, hat natürlich auch damit zu tun, dass das Öffentlich-Rechtliche die beste Pay-TV-Plattform überhaupt ist. Mit 18 Euro Gebühren pro Monat, mit 100% Marktabdeckung, mit 24.000 Mitarbeitern und 8,5 Milliarden Budget, mit Fußballrechten, die eben immer die Hauptanziehungskraft für das Pay-TV international ausmachen. Das alles ist natürlich schon ein massiver Ansatz und auch das Programmvolumen. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Also ARD und ZDF bieten rund 500.000 Programmminuten auf den Sendern. Bei den dritten Programmen der ARD sind es 4 Millionen Sendeminuten, bei den analogen Spartenkanälen inklusive Arte 1,9 Millionen und bei den Digitalkanälen kommen nochmal 3 Millionen hinzu. Das heißt, an jedem 24-Stunden-Tag des Jahres produzieren ARD und ZDF mit ihren mehr als 20 Kanälen 456 Programmstunden. Wer das alles sehen wollte, der müsste 19 Leben parallel leben. Also wenn man alles guckt, was es zu gucken gibt, muss man 19 Leben leben. Ich will das gar nicht kritisieren. Ich finde es großartig. Nur wenn Sie dieses Volumen, diese inhaltliche Potenz und dieses Budget nehmen und dann sagen, wir wollen in der digitalen Welt erstens alles dürfen, was die Privaten auch dürfen, und zweitens wollen wir das Ganze auch noch kostenlos anbieten, dann, meine Damen und Herren, ruinieren Sie die Basis für ein künftiges Geschäftsmodell der privaten Inhalteanbieter in der digitalen Welt. Das ist es, was damit geschieht. Ich muss das ganz klar sagen, für mich wäre die Pressemitteilung ARD und ZDF geben bekannt, dass sie morgen eine Gratiszeitung herausgeben. Diese Pressemitteilung wäre für mich weniger bedrohlich als die Pressemitteilung, dass ARD und ZDF Gratis-Apps rausgeben. Das ist zwar im Volumen überhaupt noch nicht vergleichbar. Das eine ist klein, winzig heute und sieht ganz harmlos aus und das andere ist ein riesiges Geschäft. Nur das riesige Geschäft ist rückläufig. Dieses kleine, unwichtige Geschäft wächst geradezu exponentiell. Die Zeitung und Zeitschrift der Zukunft sind Smartphones und Tablets. Die Zeitschrift und Zeitung der Zukunft, die bewegten Bilder der Zukunft werden sich über das Internet vermitteln und werden auf diesen neuen Geräten eine wachsende Rolle spielen. Wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehen die Möglichkeit hat, mit den Gebühren auf der einen Seite, zusätzlich auch noch mit Zugang zu Werbung, Sponsoring und E-Commerce, auf diesen Kanälen kostenlose Angebote zu machen, dann haben wir schlichtweg kein Geschäftsmodell. Und wenn wir das nicht wollen, wenn wir das nicht hinnehmen wollen, weil die Gesellschaft sagt und die Politik sagt, auch private Medien und private Medienvielfalt ist in Deutschland schützenswert, so wie auch das Öffentlich-Rechtliche schützenswert ist. 380 unabhängige Verlage, die 43 Millionen Menschen erreichen, die einen hohen Beitrag zur Vielfalt und zur Qualität der Informationen in Deutschland leisten, sind auch schützenswert. Wenn wir das wollen, dann brauchen wir ein System und eine Architektur, die dauerhaft Bestand hat und die einen vernünftigen Kompromiss, bei dem beide Seiten Zugeständnisse machen, findet. Ich möchte nur ein paar Akzente setzen, die vielleicht die Diskussion darüber beeinflussen können. Und zwar zum einen müsste es sichergestellt sein, dass die Öffentlich-Rechtlichen grundsätzlich und zwar auf allen Vertriebskanälen auf Werbung, auf E-Commerce und auf Sponsoring verzichten. Sie dürfen sich nur durch Gebühren finanzieren, die Privaten finanzieren sich nur durch diese drei Einnahmenkategorien. Zweitens müsste sichergestellt werden, dass alle neuen Angebote, also insbesondere auf den Smartphones und auf den Tablets, alle neuen Angebote der Öffentlich-Rechtlichen ebenfalls Gebühren erheben, aber natürlich nicht, indem sie einfach umverteilen. Für die 2-3%, die heute diese neuen Geräte nutzen, zahlen 98% der Gebührenzahler, die diese Geräte entweder nicht haben oder nicht nutzen. Das wäre ungerecht, sondern man soll es so machen, wie man es früher gemacht hat, wenn beim ZDF Kochrezepte angeboten wurden und man die haben wollte, dann musste man Briefmarken schicken. Man musste also auch da für Zusatzleistungen bezahlen. Und so wie man früher für Kochrezepte bezahlt hat, so soll man jetzt zumindest in einer Phase der Entwicklung dieses Geschäftes direkt die Gebühr beim Nutzer erheben. Das heißt, diese zusätzlichen Angebote, das heißt, die Apps ganz konkret müssen kostenpflichtig sein, müssen die Gebühr beim Nutzer erheben. Das allein würde sehr wesentlich helfen, eine Bezahlkultur, die bereits da ist, zu erhalten als Grundlage für das Geschäftsmodell aller Inhalteanbieter, aller privaten Inhalteanbieter in der digitalen Welt. Und natürlich würde das dann, wenn man diese beiden wesentlichen und einfach zu erreichenden Voraussetzungen Böte, würde das natürlich dazu führen, dass die Öffentlich-Rechtlichen inhaltlich frei sein müssen, zu tun und zu lassen in der digitalen Welt, was sie tun wollen. Und zweitens, es müsste auch sichergestellt werden, dass für die Öffentlich-Rechtlichen eine sichere Finanzierungsbasis da ist. Das heißt, dass wir in gestaffelten Gebührenfortschritten die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Sektors sicherstellen. Ich glaube, dass auf dieser Basis eine Diskussion lohnt und eine Lösung vielleicht erreichbar ist. Wenn wir das schaffen, dann können wir uns gemeinsam auf das konzentrieren, worauf es wirklich ankommt. Und das ist nicht Regulation, Medienpolitik oder Technologie, sondern ich glaube in unserem Geschäft Inhalte. Wir reden viel zu wenig über Inhalte, wir reden zu wenig darüber, wie wir Menschen wirklich faszinieren können mit dem, was wir tun, mit unabhängigem investigativem Journalismus, mit unterhaltsamer, fiktionalen Angeboten. Das ist doch am Ende der Kern unseres Geschäfts und hierauf sollten wir uns konzentrieren und wir sollten auch den Glauben nicht daran verlieren, dass die Menschen trotz User-Generated Content, der natürlich eine wunderbare Bereicherung der inhaltlichen Angebote in der digitalen Welt ist, dass Profi-Journalismus, Profi-Angebote von Inhalten, von Leuten, die wissen, wie man erzählt, wie man recherchiert, wie man mit Sprache umgeht, die wissen, wie man diese Information auch visuell inszeniert, dass das eine Zukunft hat. Die Menschen sehnen sich nach kollektiven Informationserlebnissen. Sie wollen eine gemeinsame Gesprächsgrundlage. Sie wollen etwas, worüber sie sich gemeinsam unterhalten können. Wenn jeder einen anderen Blog gelesen hat, haben sie kein gemeinsames Gesprächsthema mehr hier auf dem Mediengipfel. Insofern kollektive Gesprächsangebote auf großen, glaubwürdigen Markenplattformen, die wir etablieren, das ist es. Und dabei sollten wir auch das Prinzip Führung nicht aufgeben. Natürlich wollen Menschen Orientierung, sie wollen Angebote, sie wollen für etwas interessiert werden, von dem sie vorher noch gar nicht wussten, dass es sie interessiert. Das ist ja der große Unterschied. In der Suchmaschine finde ich schneller das, von dem ich vorher wusste, dass es mich interessiert. In einer Zeitung oder in einem Fernsehsender werde ich von Dingen begeistert, von denen ich vorher noch gar nicht wusste, dass sie mich interessieren könnten. Das ist die besondere Rolle von Profi-Informationen. Und natürlich wollen die Menschen das. Lassen Sie sich nicht erzählen, dass jeder immer sein eigener Programmdirektor sein will. Das geht irgendwann so aus wie in den antiautoritären Kindergärten der 60er Jahre, wo irgendwie die Kinder gesagt haben, müssen wir heute schon wieder spielen, was wir wollen. Das wollen die Menschen nicht auf die Dauer. Meine Damen und Herren, ich bin optimistisch. Ich glaube, wir haben eine großartige Ausgangssituation. Wir können mit dem, wofür wir leidenschaftlich brennen, nämlich mit guten Inhalten, mit guten Informations- und Unterhaltungsangeboten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch viel bessere Geschäfte machen und sinnvollere Dinge tun als in der Vergangenheit. Deswegen sollten wir uns an dem orientieren, der unser aller Vorbild sein muss in diesen Fragen, an Winnetou. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Winnetou 3 gesehen hat. Dort gibt es die für mich absolut legendäre und unvergleichliche Schlussszene, wenn Winnetou und Old Shatterhand auf einem Berg stehen, auf dem Rücken ihrer Pferde, in der Ferne der blutrot sonnengetränkte Himmel und ein Zug fährt vorbei, das Dampfross. Und Old Shatterhand ist sehr skeptisch ob dieses Fortschritts und sieht das alles sehr kritisch. Und Winnetou sagt zu ihm, nur wer sich dem Fortschritt nicht verweigert, wird überleben. In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.
Radio 1.